Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Sie sind immer noch beim Sonntagsspaziergang, heute mit Laura Kingston. Der Kyffhäuser ist ein kleines Gebirge südlich vom Harz in Thüringen und einem kleinen Teil von Sachsen-Anhalt. Hier zieht es Wandergruppen hin, Höhlen können bestaunt werden oder im Nordosten des Areals ein riesiger Klotz. Das Kyffhäuser-Denkmal wurde gebaut zu Ehren Kaiser Wilhelms I. nach dessen Tod. Irgendwie wurde daraus aber mehr und mehr eine sagenumwobene Gedenkstätte für Kaiser Friedrich Barbarossa, der hunderte Jahre zuvor gestorben war. Wie dieser Mythos entstanden ist und was davon übrig bleibt, diesen Fragen ist Bernd Geisen nachgegangen.
So in etwa sieht auch das Kyffhäuser-Denkmal aus. Pompös, soldatisch und, ja, hochtrabend. Dieses Kyffhäuser-Denkmal, das eigentlich ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist, steht im Kyffhäuser-Gebirge. Das liegt südlich vom Harz, nicht weit weg von Orten mit so schönen Namen wie Nordhausen, Sondershausen oder Sangershausen. Das Denkmal selbst sieht so aus. Obendrauf ist die Kaiserkrone, darunter gibt es ein kupfernes Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I., siehe hochtrabend, und darunter dann eine aus Sandstein gemeißelte Figur Kaiser Friedrichs I. Der alte Kaiser auf dem Pferd wurde zu seiner Zeit gern mal Barba Blanca genannt, Weißbart. Der unten auf dem Sockel ist als Rotbart in die Geschichte eingegangen, der Staufer Friedrich Barbarossa. Kaiser Wilhelm I. starb im Jahr 1888. Aus diesem Grunde wurde ihm hier ein Denkmal gebaut. Für die Gestaltung gab es ein Preisausschreiben, nur für deutsche Künstler. Darin heißt es, dass das Denkmal der weit sichtbaren Lage des Standortes entsprechen sollte. Bauplatz war der Kyffhäuser Burgberg, genau auf den Ruinen der alten Reichsburg Kyffhausen. Die war immerhin irgendwann mal eine Stauferburg gewesen, das passte, zumindest zu Barbarossa. Und die künstlerische Gestaltung sollte sich an einer militärischen Auffassung orientieren, das tut sie. Den Zuschlag bekam ein Spezialist für das ganz große Kino, so würde man heute dazu sagen, auch wenn sein Name das nicht vermuten lässt, Bruno Schmitz. Der hat danach auch die Porta Westfalica und ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig gebaut. Wie diese beiden ist auch das Kyffhäuser-Denkmal von seinen Ausmaßen her überwältigend. Allein der Turm der Anlage ist über 80 Meter hoch. Wie so oft in der Regierungszeit Kaiser Wilhelms II., dem Nachnachfolger Wilhelms I., zeugen Gestaltung und Ausmaße auch des Kyffhäuser-Denkmals nicht unbedingt von Selbstgewissheit und Zukunftssicherheit, schreibt der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Sie seien vielmehr eher Ausdruck der Angst vor äußeren und vor inneren Feinden. Gegen die sollte Barbarossa helfen. Daher kam seine Figur mit aufs Denkmal, allerdings nur ganz unten. Dieser Friedrich I. Barbarossa war im Jahr 1155 zum deutschen Kaiser gekrönt worden, vor gut 900 Jahren also. Er war der erste in insgesamt 130 Jahren Stauferherrschaft über weite Teile Mittel- und Südeuropas. Und ausgerechnet dieser strahlende Kaiser, Friedrich Barbarossa, stirbt unerwartet auf dem dritten Kreuzzug am 10. Juni 1190, erzählt Dr. Peter Glasner. Er ist Experte für die Literatur des Mittelalters bei den Germanisten an der Bonner Universität.
Friedrich Barbarossa ist eben ein mit großer Fama versehener Kaiser und der ist dann auch noch auf dem Kreuzzug im Fluss Saleb ertrunken, hat also ein abruptes Ende genommen. Dadurch war auf einmal auch dieses Kreuzzugsunternehmen kopflos und eben auch die ganze Regentschaft. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Nährboden für Mythenbildung, dieses völlig unverständige, plötzliche Verschwinden. Und das verbindet sich dann natürlich auch mit Sehnsüchten, Hoffnungen, der Wiederkehr und eben vielleicht eben auch der Eignung als Projektionsfläche für eine ideale Regentschaft.
Als Vorbild für eine ideale Regentschaft hätte man Barbarossa nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 gut gebrauchen können, wenn wenigstens sein Grab in der Heimat gewesen wäre. Darum brach schon 3 Jahre nach der Gründung eine Expedition deutscher Wissenschaftler in den Nahen Osten auf, im Auftrag Fürst Bismarcks und unter der Leitung des Historikers Johann Nepomuk Sepp. Man vermutete nämlich die sterblichen Überreste von Friedrich Barbarossa in der Kathedrale der Hafenstadt Tyros im Libanon. Er sollte den Heldenhaften ins Deutsche Reich zurückbringen. Die Absicht dahinter war auch Sepp klar. Er schreibt im Vorwort seines Reiseberichts: Die Zurückführung der Überreste des alten Barbarossa wird die deutsche Nation in heilige Begeisterung versetzen. Welch ein Triumphzug, unseren größten Kaiser in den Kölner Dom zu übertragen, der als Sinnbild des längst ins Stocken geratenen alten Reiches beim Aufbaue des Neuen sich vollendet.
Dir, alte Barbarosse, dir Kaiser Friedrich, im unterirdischen Schlosse hält dir verzaubert sich.
Die Expedition kam aber unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Anstelle eines Mausoleums im Kölner Dom gibt es seit 1896 im Kyffhäuser-Denkmal die schon erwähnte Barbarossa-Sandsteinfigur. Ein wilder Geselle sitzt da, auf dem Kopf die Krone, die ihm der Papst höchstpersönlich aufs Haupt gesetzt hatte, die rechte Hand umklammert ein Schwert, die linke greift in den wallenden Bart, der fast bis zu den Knien reicht. Und der Kaiser sieht aus, ist zuweilen zu lesen, als würde er gerade aufwachen. Das hätte man wohl gern gehabt. Nebenbei, dass Johann Nepomuk Sepp den alten Barbarossa nicht gefunden hat, wird wohl an den Gebräuchen im Nahen Osten gelegen haben. Wie bei ranghohen Personen üblich, war Barbarossas Leiche nach seinem Tod nämlich gekocht worden, um das in der Hitze schnell verwesende Fleisch, mit dem man es zu keiner offiziellen Beerdigung mehr geschafft hätte, von den Knochen zu lösen. Die Knochen wiederum, so schreibt ein Barbarossa-Biograf, nahmen die Kreuzfahrer anschließend in einem Ledersack mit ins Heilige Land. Her und Knochen kamen aber nur bis zur genannten Hafenstadt Tyros, damals Tyrus. Darum vermutet man, wie Johann Nepomuk Sepp eben auch, dass die Gebeine hier in der Kathedrale beigesetzt wurden. Fehlanzeige. Den Deutschen muss der Barbarossa-Mythos reichen, ohne Knochen.
Die napoleonische Kriege, dann eben auch Wiener Kongress, Restauration, also die Enttäuschung auch weiter Kreise, dass mit diesen Befreiungskriegen eben nicht die Einheit und die Freiheit gekommen ist. Da kriegt auf einmal dieser Mythos, wie übrigens auch der Mythos der Nibelungen, unheimliche Konjunktur und unheimlichen Aufwind.
Die Entstehungsbedingungen für den Barbarossa-Mythos waren dabei ideal. Erstens war der Friedrich Barbarossa sozusagen über Nacht verschwunden, wobei man das wortwörtlich verstehen muss. Er war ja nicht nur tot, auch sein Leichnam war weg und ein Grab gab es nicht. Zweitens war er viel zu früh auf dem Höhepunkt seiner Macht gestorben. Da kommt der Wunschgedanke auf, vielleicht kommt er ja noch mal wieder. Drittens herrschte Heldenmangel in einer Zeit, in der Napoleon auch die deutschen Lande unaufhaltsam gedemütigt hatte. Und viertens, nicht zu vergessen, nach dem Wiener Kongress gab es erstmal kein Kaiserreich mehr. Und auch das spätere Deutsche Kaiserreich von 1871 hatte immer wieder mit den Rangeleien der vielen deutschen Kleinstaaten zu tun. Ein nationaler Mythos musste her.
Ihr habt ihn abgenommen, des Reiches Herrlichkeit.
Da kam die Barbarossa-Sage gerade recht, dass der Staufer in einer Höhle des Kyffhäuserbergs nur schlafe, um eines Tages zu erwachen und das Reich wieder zu neuer Größe zu führen. In dieser Höhle sitzt er mit seiner goldenen Krone auf dem Kopf an einem Tisch, um den sein Bart schon zweimal herumgewachsen ist. Und wenn die dritte Runde beendet ist, so die Sage, beginnt das Ende der Welt. Vorher wacht der Kaiser darum, vorsichtshalber, alle 100 Jahre auf. Diese Höhle gibt es tatsächlich, zu Fuß gut 2 Stunden vom Denkmal entfernt. Sie wurde rein zufällig bei der Suche nach Kupfer im Kyffhäuser entdeckt. 800 Meter ist sie lang, mit hohen Gewölben und klaren Seen von beeindruckender Größe und Schönheit, schreibt der Barbarossa-Höhle Eigenbetrieb der Gemeinde Kyffhäuser Land. Im Jahr 1866 wurde die Falkenburger Höhle, wie sie zuerst hieß, darum als sogenannte Schauhöhle eröffnet. Schon kurz darauf benannte man sie in Barbarossa-Höhle um, also lange vor dem Bau des Kyffhäuser Denkmals und der Gründung des Kaiserreichs. Der Mythos lebte also schon, wie gewünscht.
Hier liegt als wie im Traum sein Auge halb offen zwingt.
Dabei war dieser Mythos auch vorher schon so populär, dass es vor allem im Mittelalter immer wieder Hochstapler gab, die sich als auferstandene Friedriche ausgaben, entweder als Friedrich II. Oder eben als seinen Großvater, Barbarossa. Bekannt geworden ist vor allem Thiele Kolub. Der hatte mit der Rolle Friedrichs II. Fast ein Jahr lang Erfolg, hielt Hof in der Nähe von Neuss, stellte mit einem gefälschten Siegel Urkunden aus und bestätigte sogar Privilegien, beispielsweise die der Äbtissin zu Essen. Irgendwann geriet er in die Hände des damals herrschenden Königs Rudolf von Habsburg. Der ließ ihn hinrichten. Der Mythos lebte derweil unbehelligt weiter. So richtig bekannt machte ihn das Gedicht »Der alte Barbarossa« von Friedrich Rückert aus dem Jahr 1817. Aus dem spricht vor allem die Enttäuschung, dass es 2 Jahre nach dem Wiener Kongress das alte Kaiserreich nicht mehr gab und ein neues nicht in Sicht war.
Da wird eben beschrieben, wie der dort eben da sitzt mit seinem verwachsenen Bart in dieser Tischplatte und der unterhält sich dann auch mit einem mythischen Knaben und fragt ihn dann so, ziehen die Raben eben noch hier durch die Gegend und solange das der Fall ist, ist noch seine Stunde nicht gekommen.
Und wenn die alten Raben noch fliegen, immer da, so muss ich auch noch schlafen, verzaubert 100 Jahre. Der Dichter Max von Schenkendorf legt hier noch eine Schippe drauf. Das liegt sicher daran, dass der als Freiwilliger an den Befreiungskriegen gegen Napoleon und die Franzosen teilgenommen hat. In seinem Gedicht »Das Bild in Gelnhausen« träumt er von einem Sieg über die Franzosen.
Das ist also dann keine harmlose Märchenerzählung, sondern eher der Versuch, auch mobil zu machen mit diesem Mythos. Es geht natürlich um die Welschen, das sind die Franzosen, und die Welschen sind geschlagen und es siegt das Heilige Kreuz, wiederkehrt aus deinen Tagen Lebensfülle, Lebensreiz. Frankreich bringt Tod und Verzweiflung, der Sieg über Frankreich dann wieder mit dem Barbarossa-Mythos Fülle und die Freude des Lebens.
Irgendwann kommen dann aber doch Zweifel an dem Barbarossa-Volksglauben auf, beispielsweise bei Karl Simrock, dem ersten Germanistikprofessor der Bonner Universität und sozusagen dem Vorgängerkollegen von Peter Glasner. Er hat die Barbarossa-Sage in einer Ausgabe seiner Volksbücher in den 1840er Jahren aus seiner Sicht nacherzählt, also auch noch weit vor der neuen Kaiserreichsgründung.
Also es ist ganz bezeichnend, dass er eigentlich den Hauptbestandteil des Mythos, also der plötzlich verschwundene Kaiser, der irgendwo auf seine Wiederkehr wartet, als Motiv ganz, ganz klein und ganz am Ende erzählt. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Also der erzählt quasi am nationalen Mythoskern vorbei.
Weil er erstens der Mythosgeschichte nicht traut. Dazu schreibt Karl Simrock.
Also es sei ja irgendwie überliefert, aber eben nur von Bauern und Schwarzkünstlern. Das sind, glaube ich, nicht besonders glaubwürdige Kandidaten. Bauern und Schwarzkünstler, der kommt wieder.
Und außerdem, zweitens, zweifelt Simrock an der Kompetenz des Personals, das da im übertragenen Sinne in der Kyffhäuser-Höhle aufwachen könnte.
Aber, Zitat Simrock, welcher Kaiser dann das sein wird, das weiß Gott.
Kein gutes Haar mehr lässt dann Heinrich Heine an diesen vaterländischen Sentimentalitäten. Diese ganze Barbarossa-Sehnsüchtelei sei, schreibt er, ein Gemisch von gotischem Wahn und modernem Lug, das weder Fleisch noch Fisch ist. Das alte, heilige römische Reich, stell's wieder her, das Ganze, gib uns den modrigsten Plunder zurück, mit allem Firlifanze.
Da ist der erste, 1844, Heinrich Heine, mit Deutschland ein Wintermärchen, der also da ganz kritisch auch rangeht mit solchen Versen wie »Geh, leg dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen«. Ja, also eine Absage an diesen Mythos und eben auch an dieses politische Programm, muss man vielleicht eben auch sagen, und diese Deutschtümelei, die damit verbunden ist.
»Herr Rotbart«, rief ich laut, »du bist ein altes Fabelwesen. Geh, leg dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus, hier in dem alten Kyffhäuser. Bedenk ich die Sache ganz genau, so brauchen wir gar keinen Kaiser.« Einen letzten Versuch, Barbarossa oder zumindest seinen Geist wieder lebendig werden zu lassen, gab es 1939. Da wurde auf dem Kyffhäuser auch noch ein Hindenburg-Denkmal errichtet. Das wurde allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg von sowjetischen Soldaten vergraben. Bis heute ist nur der Oberkörper wieder freigelegt. Seither scheint es so, als habe Barbarossa auf Heinrich Heine gehört und schläft. So gut das bei 150.000 Besuchern im Jahr eben geht. Zur deutschen Wiedervereinigung ist er jedenfalls nicht aufgewacht. Vielleicht war die, da er zu Lebzeiten von der Nordsee bis zum Mittelmeer herrschte, aber auch einfach nicht seine Kragenweite.
Und wenn die alten
Das Barbarossa-Lied. Vielleicht klingt es auch bei Ihnen noch nach. Sollten Sie sich mal das Kyffhäuser-Denkmal anschauen. Bernd Geisen hat es für uns besucht. Gleich geht es weiter beim Sonntagsspaziergang auf den Spuren von Goethe in die Parkhöhle Weimar. Starb der Dichter Johann Wolfgang von Goethe in Weimar. Da war er 82 Jahre alt. Sein Wohnhaus, seine Werke, das Gartenhaus, all das zieht Jahr für Jahr Touristen an. Und viele wollen wissen, wie hat der Mann eigentlich gelebt und wie war er? Was trieb ihn an? Ein Ort, an dem er sich gerne aufhielt, wird jetzt in ein ganz neues Licht gerückt. Und zwar eine Höhle, die sogenannte Parkhöhle von Weimar. Meine Kollegin Blanka Weber war drin.
Vom Goethehaus am Frauenplan sind es nur wenige Minuten. Man läuft in Richtung Park an der Ilm, bleibt nahe am Listhaus und der Mensa der Bauhaus-Universität. Dort gibt es die Parkhöhle. Ein Ort, den auch schon Goethe besuchte, erzählt Thomas Schmuck von der Klassikstiftung Weimar.
Die Parkhöhle ist ja keine Höhle, sondern eine Höhle ist ja was Natürliches. Die Parkhöhle ist eigentlich ein Bergwerk, künstlich gebaut, Ende des 18. Jahrhunderts. Aus verschiedenen Gründen, für Abwässer, bei der Bierbereitung und dann auch für die Kies- und Sandgewinnung hat man das gebraucht. Und ja, hat Goethe mitgeleitet und dabei hat man eben auch Fossilien gefunden und über die geologischen Untergründe Weimars nachgedacht.
Letzte Reparaturen und Instandsetzung, bevor hier wieder Besucher Zugang haben und die multimediale Ausstellung unter Tage erleben können. Es geht um Geologie, die Erde, ihre Schichten und wie man das alles im Untergrund von Weimar sehen und verstehen kann.
Wir sind 8, 10, 12 Meter unter der Erde. Ja, aber es ist goethezeitlich.
Denn der Geheimrat war auch oft hier. Zum einen als Bergrat, der eher im Herzogtum war, zum anderen, weil ihn Steine und Geologie Zeit seines Lebens interessiert haben. Goethe, so Thomas Schmuck,
ist oft in die Gruben des Erzgebirges gestiegen, kannte Bergwerke auch selbstverständlich in Ilmenau und so weiter. Und hier war er auch. Und dieser Wandverbau ist goethezeitlich. Also zweifellos stand hier auch Goethe an dieser Stelle.
Die Wände, sie zeigen Schichten, Eisen, Mangan, Rot und Schwarz, aber auch Sande und Tone. Nicht alles ist hier aus Travertin, dem bekannten Muschelkalk, der ganz in der Nähe abgebaut wurde. Es ist eine Reise heute in dieser Parkhöhle in die Geschichte. Wer lebte hier, wie sah es aus und welche Steine gab es wirklich zuerst? Fragen, die auch schon Goethe umgetrieben haben im Untergrund von Weimar.
Ich glaube, er hat hauptsächlich mit seinem Sohn gemeinsam, auch August war er immer dabei oder oft dabei, gesammelt und hat seinen Sohn auch gebeten, das zu tun. Eine Schichtenfolge der Gesteine, das sieht man jetzt hier nicht, weil die eben alle vermauert sind, goethezeitlich. Aber an anderen Stellen kann man die Schichtenfolge sehen. Von der eiszeitlichen Ilm über die zwischeneiszeitlichen Sande, Tone, Travertine eben, die immer wieder kommen. Und wie entsteht das? Wodurch entsteht es? Was sind die Ursachen? Das hat ihn interessiert.
Und weil die Klassikstiftung Weimar immer mehr auch den Naturforscher, den Sammler und fragenden Goethe ins Licht setzen will, kann man hier beim Besuch in der Parkhöhle gleich anfangen. Was auffällt, eine große Ruhe herrscht hier in der Parkhöhle unter Tage. Keine Geräusche, nichts, was das Denken stört. Und vielleicht mag es Goethe auch so gegangen sein. Beim Blick auf die Schichten der Zeit und die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Weg führt durch Gänge, durch Räume, entlang an Steinwänden und jenen Räumen, die nun multimedial bestückt sind. Das Thema wird in Zeitleisten mit Grafik, Illustrationen und einem nachgestellten frühen Bewohner Weimars vermittelt, der erzählt, wie es vielleicht gewesen sein könnte, damals, als auch hier die ersten Menschen siedelten. Die Reise in die Geschichte an diesem Ort beginnt sehr früh.
Wir sind da großzügig, wir machen da 300.000 Jahre. Eben die Schlussphasen der Eiszeit des Pleistozäns, gemeinsam mit dem Ur- und Frühgeschichtsmuseum in Weimar und mit der Universität in Jena haben wir das entwickelt. Und das kann man hier sozusagen vor Ort nachvollziehen, denn das Museum, die Parkhöhle ist ein Museum. Das Museum ist aber gleichzeitig auch Objekt des Museums, also dessen, was angeschaut wird, nämlich die Wände des Museums, an denen man das Ganze ablesen kann, diese Geschichte.
Thomas Schmuck leitet die naturwissenschaftliche Sammlung des Goethe-Nationalmuseums. Er ist also bestens vertraut mit den Sammlerstücken des Geheimrates und Bergrates Goethe, der in seinen literarischen Werken, aber auch anderen Schriften oft Bezug zu Natur, dem Leben und den Phänomenen des Lichts, der Farben, sogar der Wolken genommen hat. Der Blick auf Goethe, er wandelt sich, erweitert sich und geht nunmehr in Richtung Sammler, Forscher, Naturwissenschaftler seiner Zeit. 18.000 Mineralien, Gesteine und Fossilien umfasst allein seine geowissenschaftliche Sammlung. Vieles hat er selbst gesammelt oder erworben, geschenkt bekommen oder getauscht. Man brachte ihm Raritäten aus Böhmen mit, Lavagestein aus Sizilien. Er bekam Granit-Tonschiefer aus dem Harz. Der Grönlandforscher Karl Ludwig Giesecke übersandte einen Bergkristall. Und Wilhelm von Humboldt schenkte ihm einst einen kristallinen Sandstein. Thomas Schmuck freut sich nicht nur über die jetzt wieder eröffnete Parkhöhle in Weimar, sondern auch darüber, dass bei den Planungen zum künftigen Goethehaus der Naturwissenschaftler seine Mansarde und die Arbeitsräume eine größere Rolle spielen werden. Also der Maschinenraum und das Labor des Dichters, Denkers und eben auch Naturforschers. So will es auch Petra Lutz, die zuständig ist für die Dichterhäuser der Klassikstiftung Weimar. Den Blick schärfen für einen, der unendlich viel forschte und dazu mit seinen Zeitgenossen kommunizierte. Ein Ort, den man sehr gut als Werkstatt verstehen kann.
Das ist ja ein Haus, in dem wirkt jemand als Politiker, als Naturwissenschaftler, auch als Zeichner, als Sammler, als Kunst- und Natursammler. Und natürlich als der, an den wir ihn heute vor allem erinnern, nämlich als Literat, als Dichter.
Allein die naturwissenschaftliche Sammlung Goethes besteht aus 23.000 Objekten, die grafische aus 28.000. Über 5 Jahrzehnte hat er in Weimar gewirkt, gesammelt und geschrieben.
Was mich interessiert und wirklich beeindruckt, muss man sagen, ist die lebenslängliche Neugier an der Natur, an den Objekten des Wissens sozusagen, also bis in die letzten Tage seines Lebens mit der Natur, mit Gesteinen, mit der Tier- und Pflanzenwelt sich zu beschäftigen, diese Neugier nie zu verlieren, auch im hohen Alter von weit über 80 Jahren, das finde ich sehr beeindruckend.
Das war Finja Skadi Vollbrecht am Piano mit Spring is Here. Und damit hat sie auch recht, oder? Der Frühling ist jetzt wirklich da und den kann man auch echt schön an der Ostsee verbringen. Da reisen wir als nächstes hin.
Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline, always waiting for something lasting. Lose your hunger, you lose your way, get confused and you fade away. Oh, this town when you're young. Oh, this town kills you when you're young. I'm not the boy I used to be. This town's got the youth of me.
Wenn ich an die Ostsee denke, dann kommen mir Fischstände in den Sinn und Strandkörbe und Möwen. In der Ahlbeck-Niederung, einem Teil der Gemeinde Timmendorfer Strand, gibt es all das, aber auch Geier, Störche und Pelikane. Mein Kollege Thorsten Philips hat sich in dem Naturschutzgebiet umgeschaut. Und am Ende gab es auch noch ein Fischbrötchen.
Jetzt wollen wir was hören von euch.
Wenn sich Klaus Langfeld einer seiner vielen Volieren nähert, dann bekommt der Vogelparkbesitzer meistens gleich ein Ständchen. Diesmal sind es die Weißnackenkraniche.
Ja, da muss man ja applaudieren eigentlich. Hätte ich was zu essen dabei, würde ich es glatt durchstecken für das schöne Konzert.
Aber das Essen hätten sie vermutlich nicht angenommen, wenn es denn keine Würmer wären.
Klaus Langfeld kennt sich aus mit Flora und Fauna. Sein 70.000 Quadratmeter großer Vogelpark mit 1.000 verschiedenen Vögeln liegt mitten im Naturschutzgebiet. Flamingo, Geier, Kondor, Papagei oder Pelikan. Es gibt hier fast jeden Vogel, natürlich auch Störche. Zwei erwischen wir gerade auf einem hochgelegenen Nest in Flagranti.
So werden Störche gemacht. Das Paar bei der Paarung. Mit nur leichtem Geklapper. Viel geklappert wird vorher.
Die haben sich gefogelt.
Störche in Bewegung.
Ja, genau.
Wie finden Sie es denn hier so?
Ganz schön. Wunderbar. Ich bin begeistert. Ich mache hier Urlaub, also zweiten Tag. Und kann ich nur empfehlen, hier vorbeizuschauen. Es ist naturnah, also schöne Vögel. Also wir sind noch gar nicht durch, aber ich bin schon begeistert.
Ah ja, die Eulen, genau, stimmt. Die haben uns sehr gefallen, ja.
Ja, dass man auch halt hört, was die für Geräusche machen. Und die Haltung finde ich hier schon ganz gut.
Ist imposant, weil Eulen sieht man ja sonst so nicht so häufig. Und wenn man jetzt so direkt live das sieht, ist schon schöner, als wenn man es nur auf Bildern sieht. In freier Natur ist es schon schöner. Auch hier für den Enkel. Das ist mal was anderes.
Die Schneeeule ist eigentlich die Eule von Harry Potter. Dass sie so beweglich sind mit dem Kopf.
Und die Greifvögel natürlich, die großen.
Manchmal können die Greifvögel auch gefährlich werden. Zum Beispiel die Schneegeier.
Ja, die kopulieren täglich. Und dann bin ich reingegangen, weil sie da ein Stück Reh haben liegen lassen. Das sah so blöde aus. Habe ich es rausgenommen, ja, und da haben die beide mich angegriffen. Ich konnte mit dem Kescher den einen abwehren und den anderen musste ich mit dem Fuß ein bisschen beiseite schieben. Ganz aggressiv waren die heute. Ganz, aber ist halt so.
Das kann schon mal bei seinen täglichen Fütterungen passieren. Aber es gibt auch für die Nase Herausforderungen, wenn wir zum Beispiel einen kleinen Stall mit 5 Störchen betreten.
Da sind Klaffschnabelstörche. Das ist ein Schwarzschnabelstorch, das sind Maguari-Störche. Und das sind Hammerkopfstörche.
Das stinkt aber ganz schön.
Ja, und deswegen lassen wir jetzt auch die Tür auf.
Wir verlassen den Park Richtung Naturschutzgebiet. Da fliegen 2 Kraniche über uns.
Ja, sie ist ja sehr tief gelegen. Und wir haben sehr häufig Überschwemmungen hier im Vogelpark. Und nicht nur hier im Vogelpark, sondern in der ganzen Albigniederung. Das ist aber gewollt, denn die Vernässung der ganzen Gebiete hier, das wurde ja mal unterbunden. Man hat ja dann Gräben gezogen und so weiter, damit das ganze Gelände trocken wird. Hier war das in Niendorf auch, hier in dieser Albigniederung. Aber die Gräben sind zu, der Abfluss ist gestoppt und deswegen ist jetzt wieder alles unter Wasser. Und somit kommen dann auch wieder Kiebitze und Kraniche und verschiedene Reiher und Dommeln.
Wir gehen zu dem 800 Meter entfernten Hermann-Löhnsblick-Aussichtsturm. Auf dem Weg treffen wir Spaziergängerinnen und Spaziergänger.
Doch, ist total schön hier, auch wie die Sonne so auf den See fällt.
Wild und voller Wasser. Einfach, es ist ein ungepflegter Wald. Schön einfach.
Ich freue mich schon auf den Käsekuchen nachher, aber trotzdem, ja, nee, finde ich toll, wenn es einfach nicht so ordentlich aussieht.
Neben dem Weg ist es sumpfig. Erlen, Weiden und Birken stehen zwischen dem Weg und einem Feld mit Schilfen. Der Aussichtsturm über dem Hemmelsdorfer See ist 20 Meter hoch. Gar nicht so einfach, darauf zu steigen. Doch der 81-jährige Klaus Langfeld hat da keine Probleme und freut sich immer wieder, wenn er dort über das 462 Hektar große Wald- und Seengebiet schaut.
Die Rohrdommel ist etwa so groß wie ein Graureiher, ist aber braun-schwarz gesprenkelt, hat eine etwas andere Figur, ist sehr selten und hat einen ganz tiefen, dumpfen Ruf wie ein Bulle. Ja, ganz, ganz tief. Und man sieht sie selten, weil sie eine Tarnfärbung hat. Aber vor ein paar Jahren konnten wir hier zum Jahreswechsel konnten wir hier direkt unter dem Turm sogar 7 Stück mit einem Mal sehen. Da hat mich ein Spaziergänger darauf aufmerksam gemacht und ich bin dann gleich mit dem Fahrrad hierher und tatsächlich.
Am Ufer des Hemmelsdorfer Sees erstreckt sich ein bis zu 50 Meter breiter, ockerfarbener Röhrichtstreifen aus Schilfrohr und schmalblättrigem Rohrkolben.
Natur und hier die Ruhe. Vorne ist ein bisschen mehr los, dem kann man aber entfliehen.
Die Albigniederung ist aus den Gletschern der 11.000 Jahre alten Eiszeit entstanden. Die Eismassen ließen ein tief ausgeschürftes Tal zurück, das dann vom Wasser der Ostsee geflutet wurde. Im Laufe der Zeit lagerte sich von der Ostseeseite her immer mehr Sand ab, so dass aus einer Förde dann durch die Landmassen ein Strand und dahinter gelegen ein See wurde. Der 462 Hektar große Hemmelsdorfer See. Weiter geht es zum Strand an der Ostsee, über das nahegelegene Fischerdorf. Hier ist Lars Hauswald seit über 30 Jahren Fischer.
Und 2010 habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen. Damals hatten wir aber dies hier noch nicht so mit der Fischbar. Das war einmal habe ich schon in meinem Hinterkopf gehabt, weil schon abzusehen war, dass die Fischerei doch immer schwieriger wird. Quotenbeschränkungen, EU-Verordnungen, eins aufs andere, so dass das unser Notnagel wird. Und ja, unser Notnagel ist jetzt unser Hauptstandbein geworden. Fischerei, wir haben Dorschquoten haben wir nur noch im Beifang. leider, die dürfen wir gezielt gar nicht mehr fangen. Ja, und somit macht man fast mehr Gastronomie als Fischerei.
Und die Gäste freuen sich über das Angebot im Hafen. Vor Hauswalds Fischbar steht eine 10 Meter lange Menschenschlange. Es dauert schon eine Viertelstunde, bis man an der Reihe ist.
Ist die Remoulade mit Rom ein?
Na, Moment. Nee, jetzt ohne.
Okay, dann hätten wir gerne 2 Backfisch und Brötchen mit Remoulade.
Ja.
Fischerboote stehen in einer Miniförde nebeneinander, dicht an dicht. Davor an Land die kleinen Verkaufshütten, wo der Fisch frisch angeboten wird. Wer es lieber deftig mag, geht in das nahegelegene Restaurant, die Fischkiste.
Moin, ich komme gerade vom Spaziergang.
Moin und haben jetzt Appetit, auch leckerer Fisch. Ja, da sind Sie bei uns genau richtig. Dann kommen Sie mal mit, dann weise ich Ihnen einen Tisch zu.
Bei Tommy Röger gehen vom Schlagerstar bis zum Fußballprofi die Promis ein und aus.
Das halten wir immer so ein bisschen bedeckt, weil auch die Prominenten möchten gerne mal ein bisschen inkognito sein. Ja, und wir machen das ja jetzt schon seit fast 60 Jahren. Also dieses Jahr 56 Jahre, glaube ich, ja, 56 Jahre dabei. Und da hat sich auch schon ein Stamm aufgebaut in der Zeit. Ne?
Und was isst der Restaurantchef der Fischkiste selbst am liebsten?
Am liebsten essen wir schön Scholle.
Gut gestärkt geht es an den Strand. Hier sind viele Pärchen mit Hunden unterwegs.
Es ist einfach eine traumhafte Küste und jetzt das Wetter. Es ist immer mal windig, Wellen, mal still. Der Himmel, also es ist einfach tolle Luft, tolles Klima. Wir fühlen uns hier ganz toll.
Ja, hier spazieren und Steine ins Wasser werfen und ein Fischbrötchen essen, das macht mir Spaß.
Weil die Ostsee so schön ist und weil das Meeresrauschen ein Ruhe in die Seele bringt, weil der Hund frei laufen kann, jetzt zu der Jahreszeit. Und Seeluft tut einfach gut.
Am Ende setzen wir uns in den Sandstrand und schauen auf die offene See, genießen das Meeresrauschen.
Dem Meeresrauschen könnte ich stundenlang zuhören. Wäre aber ein bisschen komisch an dieser Stelle und deshalb machen wir jetzt mal mit Musik weiter. Immerhin bleiben wir bei den Meeresvögeln. Seabird von den Alessi Brothers.
There's a road I know I must go. Even though I tell myself that road is closed. Like an unwound lock, I just don't seem to care.
Und damit ist er auch schon wieder vorbei, unser Sonntagsspaziergang mit Reiseberichten aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie Lust auf einen Osterspaziergang haben, dann schalten Sie gern am Ostermontag um 11:15 ein. Wieder mit mir, Laura Kingston. Bis dahin, eine gute Zeit.